Die Achtsam Essen Akademie, das ist ja so das Herzstück von Achtsam Essen. Aber was passiert eigentlich, wenn wenn du Mitglied in der Akademie wirst, wenn du die Inhalte durcharbeitest und welche Effekte hat eigentlich die Akademie und ihre Inhalte und das ganze Angebot auf dich, auf das Essverhalten, aber auch auf das Körperbild? Ja, genau mit dieser Frage haben wir, und das sind Juliette, meine Kollegin und ich, uns ja letztes Jahr im Herbst beschäftigt und haben die Inhalte der Akademie wissenschaftlich überprüft. Und was da rausgekommen ist, über das sprechen wir in der heutigen Folge. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Ganz okay, oder?
Ja. Ist doch mega gut. Ich finde es krass, wie deine Stimme sich auf einmal verändert hat, wie in so einem Hörspiel. Ich dachte mir, wow.
Cool, ja. Ja, das ist auf Knopfdruck, das lernt man. Mhm. Aber naja, Juliette, ich bin mega froh und happy, dass wir das heute schaffen und dass du heute da bist. Herzlich willkommen nochmal im Food Feelings Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir das nochmal machen, weil ich finde, es ist einfach so ein wichtiges Thema und natürlich freut man sich auch einfach, wenn mehr Menschen davon hören, wenn ich das Thema auch noch ein bisschen verbreiten kann. Ja.
Mhm. Und das hast du und ich bin dir richtig, richtig dankbar. Ich kann mich erinnern, das war ja letzten Frühjahr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Kann sein.
Genau, da hast du ja darüber gesprochen, dass deine Masterarbeit bevorsteht und dass du gerade Themen suchst. Und dann kann ich mich erinnern, dass du vorgeschlagen hast, die Inhalte der Achtsam Essen Akademie wissenschaftlich zu prüfen. Und ja, wenn ich gewusst hätte, was da dann alles folgt und was da draus wird, hätte ich wahrscheinlich Luftsprünge gemacht. Aber ich kann mich noch erinnern und jetzt ist ein Jahr später und wir haben das durchgezogen.
Ja, also ich bin auch begeistert. Also ich hatte am Anfang ganz schön Bammel, weil es natürlich auch viel erfordert, das wirklich auch korrekt durchzuführen, dass man auf alles achtet, weil uns war ja auch am Ende wirklich wichtig, dass die Ergebnisse aussagekräftig sind. Und ja, da war doch an ganz schön viel zu denken. Wir hatten ziemlich viele Gespräche. Hey, darauf müssen wir achten und darauf auch noch. Aber letzten Endes ist es echt alles rund geworden und da bin ich echt glücklich drüber.
Ich auch. Und ja, an dieser Stelle an dich nochmal ein riesen, riesen Dankeschön, weil ja, du hast ja den Hauptteil, sage ich jetzt mal, übernommen, vor allem was den wissenschaftlichen Part betrifft. Vielleicht bevor wir darüber reden, was wir gemacht haben und wie und was da rausgekommen ist, vielleicht erzählst du nochmal kurz, was das bedeutet, also wissenschaftliche Studie, das klingt so schwierig, aber wir haben ja quasi geschaut, was passiert mit dem Essverhalten, mit dem Körpergefühl, mit dem Zugang zum Thema Essen, wenn Menschen in der Akademie sind, Frauen und Männer, wenn sie die Inhalte absolvieren und auch bei Live-Einheiten dabei sind. Und das hast du wissenschaftlich überprüft. Also was bedeutet das nochmal? Was ist da der Unterschied zu anderen Dingen?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil eine wissenschaftliche Studie ist eben nochmal was anderes, als wenn wir jetzt einfach nur Personen fragen, geht's dir gut oder geht's dir nicht gut? Erstmal ist es eigentlich so eine systematische Erforschung von einer Fragestellung ganz generell, aber es gibt halt eine große Bandbreite bezüglich der Qualität von Studien. Das heißt, wir haben zum einen vielleicht so Einzelfallberichte, das ist dann oft so, was man hört, ja, mein Onkel Manni, der hat bis 90 geraucht und ist trotzdem steinalt geworden. Ja, das ist erstmal schön, aber das ist halt wirklich nicht aussagekräftig. Mhm. Und damit wir halt wirklich was Handfestes haben, müssen wir wissenschaftliche Studien mit einer hohen Qualität durchführen. Das sind dann so Sachen wie standardisierte Fragebögen, dass diese Fragebögen halt auch wirklich das erfassen, was wir erfassen wollen, und nicht irgendwie total unobjektiv ist und so weiter. Und damit können wir halt wirklich feststellen, ob diese Intervention, also die Inhalte, das Programm wirklich einen Effekt haben und den Effekt, den wir halt vermuten, dass er da sein soll.
Ja, das ist total spannend, dass du jetzt Fragebögen ansprichst, weil man wird sich wahrscheinlich denken, na ja, man kann ja Fragen zusammenstellen und die dann einfach beantworten lassen. Aber tatsächlich ist es in der Forschung so, dass man das gar nicht so machen darf, weil man, auch wenn man jetzt denkt, man stellt eine Frage, kann man nicht davon ausgehen, dass man damit genau das Ergebnis, also die Antwort kriegt, die man tatsächlich sucht. Und ja, deshalb ist es ein ganz komplexer Prozess. Aber dazu später mehr, an anderer Stelle. Ich würde sagen, wir sprechen mal darüber, was die Ergebnisse sind. Und wenn ich zu Ergebnissen komme, dann, mir wird jetzt gleich wieder mulmig im Bauch, weil ich mich erinnern kann, zu Beginn dieser Studie. Ich meine, das war eine große Sache. Wir haben das ja angekündigt, wir haben das ausgeschrieben, wir haben quasi Studienteilnehmer gesucht und jetzt wusste ganz Social Media, dass wir die Inhalte der Akademie wissenschaftlich überprüfen und ich habe mir gedacht, verdammt, was ist, wenn da nichts rauskommt oder wenn die Ergebnisse nicht stark genug sind, die rauskommen und so gemischt und ja, also das war Aufregung, das war Nervenkitzel.
Ich weiß doch genau, das Meeting und du, was machen wir denn damit, wenn da wirklich nichts bei rauskommt oder wenn was Negatives rauskommt? Ja, dann ist das halt so. Aber wir sitzen heute hier und sind in der glücklichen Lage, berichten zu können, dass wir viel Positives gefunden haben.
Ja, und das haben wir auch erwartet, muss man sagen, weil wir haben ja ganz viel tolles Feedback aus der Akademie. Wir sehen ja, wie die Leute sich entwickeln. Aber wie gesagt, das sind ja Einzelberichte. Und wie das da mit einer großen Gruppe Menschen aussieht, das haben wir dann nicht gewusst, ob man da trotzdem schwarz auf weiß was sieht. Aber man sieht das und die Ergebnisse sind nicht nur gut. Also das heißt, man sieht nicht nur, es hat sich was verändert, sondern es ist viel stärker eigentlich. Vielleicht möchtest du das nochmal kurz
Das ist immer ein bisschen schwierig, das zu erklären, ohne so in dieses statistische Fachgesimpel da einzusteigen. Aber wir können einfach beobachten, wie stark sich Werte verändern auf diesen standardisierten Fragebögen. Und wir haben halt sehr große Effekte gefunden. Das waren nicht nur ganz kleine Veränderungen zwischen den Gruppen, sondern wirklich starke, große Veränderungen. Und das kann man statistisch eben festhalten durch Kennwerte und so weiter. Und das war eben dann doch, ich meine, wir haben die Effekte erwartet, aber es war dann doch unerwartet. Ich weiß noch, ich habe natürlich auch einen Vortrag an meiner Uni gehalten über die Ergebnisse und da wurde dann gesagt, puh, das sind aber ganz schön hohe Effektstärken. Und wir haben so ein bisschen darüber dann gefachsimpelt, warum das so sein könnte, dass diese Effekte jetzt tatsächlich so groß sind. Das ist nicht immer so. Das ist natürlich echt, echt gut.
In der wissenschaftlichen Sprache, ich sage es jetzt trotzdem, obwohl ich es nicht sagen wollte, aber man spricht davon signifikant, quasi, wenn Ergebnisse ganz doll stark sind und in diesem Fall sind sie nicht nur signifikant, was ja toll ist, sondern sie sind hochsignifikant.
Ja, wir freuen uns dann immer, wenn wir so einen Begriff verwenden können, das ist immer ja was Besonderes, ja.
Ja, und für mich, also ich weiß noch, wie du mir das geschrieben hast. Conny, die Ergebnisse sind hochsignifikant. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich habe mich so gefreut, weil ich meine, es steckt ja seit Jahren ein Herzblut in den Inhalten. Ich meine, da ist Expertise drin, da ist stundenlanges Inhalte erstellen und so weiter drinnen. Und wenn man dann sieht, dass die Dinge, die man da tut und anbietet, dann wirklich etwas bewirken, das ist, ja, ich kann es nicht beschreiben. Aber vielleicht müssen wir das gar nicht beschreiben, vielleicht reden wir einfach drüber, was es bewirkt, weil wir haben ja verschiedene Aspekte erfasst und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach gemeinsam durch und bevor wir ja euch mit Wissenschaft hier langweilen und mit Fachbegriffen, sprechen wir lieber drüber, was sich tatsächlich bei den Leuten getan hat, die bei der Studie mitgemacht haben und wie sich das konkret gezeigt hat. Und ich würde sagen, wir beginnen mit diesem ziemlich argen, so österreichisches Wort, Org, mit dem argen Begriff gestörtes Essverhalten.
Mhm. Ja, da finde ich es auch mega interessant, weil viele Leute denken, gestörtes Essverhalten gleich Essstörungen. Aber nein, das sind noch ein bisschen unterschiedliche Begriffe. Ja, gestörtes Essverhalten ist eigentlich alles, was kein normales oder intuitives Essverhalten ist. Das ist immer so ein bisschen blöd, dass wir so ja eine künstliche Einteilung einnehmen. Das hier ist gesundes Essverhalten und das hier ist eine Essstörung. Es gibt natürlich noch ganz viel dazwischen. Das heißt, Essverhalten ist eigentlich ein Kontinuum und wir befinden uns alle irgendwo auf diesem Kontinuum. Und gestörte Essverhaltensweisen sind so Sachen wie Restriktion, das heißt, wenn man sich ganz viele Lebensmittel verbietet, wenn man nur Sachen isst, die man selbst für gesund hält, wenn man sich ganz viele Sorgen oder Gedanken um das Essen macht, wie viel esse ich, was esse ich, wenn man sich Sorgen um seine eigene Figur, um das eigene Gewicht macht, wenn man sich aufgrund dessen überhaupt nicht wohlfühlt, das sind alles so Aspekte, die in ein gestörtes Essverhalten mit reinspielen. Ja, und dafür gibt es tatsächlich auch standardisierte Fragebögen. Das heißt, da haben wir uns einen Fragebogen rausgesucht, der diese Aspekte eben erfasst. Das sind dann so Fragen wie, hatten Sie einen starken Wunsch abzunehmen oder haben Sie bewusst versucht, Ihre Nahrungsmenge einzuschränken, um ein bestimmtes Gewicht zu erreichen, unabhängig davon, ob es gelingt oder nicht, die das dann erfassen sollen.
Mhm. Und du hast es gerade so schön gesagt, das gestörte Essverhalten ist natürlich nicht durch, also nur wenn man jetzt eine Frage mit Ja anklickt, oder das war eigentlich nicht nur Ja, Nein, sondern da gab es eine Abstufung in den Antworten. Aber das wird nicht nur gewertet, wenn man eines quasi anklickt, sondern es ist quasi eine ganze Skala, sagt man dazu, nicht? Mhm. Also ein ganzer Katalog an Fragen, und der wird dann im Hintergrund, ich sag's jetzt mal voll laienhaft, zusammengerechnet. Und da kommt dann ein Wert raus, der für gestörtes Essverhalten steht. Habe ich das jetzt so richtig gesagt?
Ja, genau. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen. Es wird nicht nur gefragt, haben Sie ein gestörtes Essverhalten? Das wäre viel zu subjektiv. Da muss man wirklich differenzieren. Und dafür sind diese Fragebögen dann ja auch da.
Genau. Und wenn man einfach viele Verhaltensweisen angibt, also je mehr Verhaltensweisen man angibt, die quasi ungesund sind, sage ich, wird ständiges Sorgen machen oder so. Also diese Beispiele, die du genannt hast, dann zeigt sich das gestörte Essverhalten. Und je mehr man anklickt, desto ungesünder, / gestörter ist das Essverhalten. Genau. An dieser Stelle muss man sagen, dass in der Psychologie gestört der Begriff für nicht gesund ist. Also im medizinischen Bereich spricht man von Erkrankung, im psychologischen Bereich spricht man von Störung. Und deshalb heißt es auch gestörtes Essverhalten. Wir können hier auch sagen ungesundes Essverhalten. Das klingt ein bisschen milder. Genau. Und das haben wir gemessen, einfach mit einem Fragebogen, wo ganz viele Fragen drinnen waren. Und hier hat sich gezeigt, dass die Teilnehmerinnen der Studie am Anfang der Studie ein sehr ungesundes, also gestörtes Essverhalten hatten. Also die Diätmentalität, für alle, die bekannt sind mit dem intuitiven Essen oder mit der Achtsam Essen Akademie, dort nennen wir es Diätmentalität. Das heißt, die hatten eine ganz, ganz starke Diätmentalität. Und am Ende der Studie war das nicht mehr so.
Ja, genau. Wir bekommen gleich ja nochmal zum Studiendesign. Das ist immer schwierig, wenn man das nicht vorweggenommen hat. Aber das ist irgendwie auch besonders. Es gibt immer so Vergleichswerte von Stichproben, also normale oder gesunde Esser und eben Leute, die eine Essstörung haben. Und da haben wir halt gesehen, dass sich diese Werte, dass wir nicht nur eine signifikante, also große Verbesserung hatten, sondern dass es eben auch eine praktische Relevanz besitzt. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie random ein Punktwert, der sich verbessert hat, sondern wir sehen wirklich, vorher war es halt eher sogar in die Richtung der Essstörung und dann wirklich in die Richtung von Personen, die ein ganz normales Essverhalten hat. Und das ist nämlich auch nochmal wichtig, dass es wirklich eine praktische Relevanz hat und wir nicht nur hier statistisch in unseren Programmen sehen, da gibt's eine Verbesserung, sondern die ist halt wirklich auch für Menschen relevant.
Das heißt eigentlich, wenn man das nochmal runterbricht, wenn man sich die Leute ansieht quasi, die mitgemacht haben bei der Studie, dann haben wir hier den Großteil Frauen drinnen gehabt und wir haben darauf geachtet, dass wir Menschen, die jetzt eine aktive oder akute Essstörung haben, nicht in die Studie mit einschließen. Das heißt, die durften nicht mitmachen bei der Studie. Warum? Das hatte ganz, ganz viele Gründe. Aber der wichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass so ein Online-Programm natürlich keine Therapie darstellen kann für Essstörungen. Und das bedeutet auch, wenn ich eine Person habe mit einer aktiven oder starken Essstörung und die macht 3 Monate ein Programm durch, dann kann man jetzt nicht erwarten, dass innerhalb von 3 Monaten eine Essstörung weg ist. Und das würde sich ja darauf auswirken, welche Ergebnisse wir haben. Das heißt, wir würden gar nicht sehen, welche Effekte hat eigentlich das Programm auf Menschen, die keine Essstörung haben, aber eben, wie wir gerade besprochen haben, ein sehr, sehr ungesundes Essverhalten. Und die Leute wollten wir untersuchen und deshalb haben wir Essstörungen rausgenommen. Das heißt, wir haben abgefragt, ob es eine Essstörung gibt, ob es eine Diagnose gibt. Und alle, die da ja geklickt haben, sind da rausgeflogen und nur die anderen durften bei der Studie mitmachen, wenn ich jetzt das so sagen kann. Und alle, die dann mitmachen durften, da haben wir eben das gestörte Essverhalten und die Diätmentalität angeschaut und wir haben gesehen, dass obwohl die keine Essstörung haben, waren die von dem, was sie angegeben haben, sehr, sehr nah an einer Essstörung dran. Und das war schon krass. Und nachher, eben nach der Studie, haben wir gesehen, waren die nicht mehr nah an der Essstörung dran, sondern bei einem normalen, also gesunden Essverhalten. Und das ist schon ein mega, mega Ergebnis.
Ja, vielleicht darf ich da noch mal kurz ergänzen, weil also am Anfang habe ich mir halt auch Gedanken darüber gemacht, wie kriegen wir genügend Teilnehmer zusammen, weil uns war ja auch wichtig, dass die Stichprobe groß genug ist, damit wir die Effekte halt auch finden können. Und ja, aber eigentlich ist es gar nicht so überraschend, dass wir dann doch ziemlich viele Leute ziemlich leicht gefunden haben, was eigentlich traurig ist, weil diese gestörten Essverhaltensweisen im Vergleich zu einer Essstörung sind tatsächlich ziemlich häufig. Und deswegen war mir das Thema für meine Masterarbeit irgendwie auch so wichtig, weil es gibt so viele Menschen, die quasi keinen Therapieanspruch haben. Also bei uns in Deutschland ist es ja eine Kassenleistung. Wenn man eine Diagnose hat, bekommt man die Therapie in der Regel auch gezahlt. Wenn man aber in diesem Vorbereich ist, dieses gestörten Essverhaltens, hat man dieses Glück halt, was heißt Glück, nicht, obwohl man eben eigentlich schon Leidensdruck hat oder diese Verhaltensweisen schon vorliegen. Und das trifft tatsächlich, also je nach Studie findet man da andere Häufigkeiten, aber teilweise bis zu 50% der Stichproben, die untersucht wurden, haben diese gestörten Essverhaltensweisen. Und das ist extrem viel. Und deswegen ist es ja, also finde ich es so relevant, einfach Programme, also ganz irrelevant von deiner Arbeit jetzt oder unserer Arbeit, dass wir Programme identifizieren, die Leuten wirklich, also die wirklich helfen. Weil es gibt ja so viel auf dem Markt und hier behauptet einer das und einer dies. Aber es ist ja wichtig, dass wir wirklich identifizieren können, hey, da ist was und das kann mir wirklich helfen. Und nicht erstmal ein Jahr herumprobieren und hier und da, ja.
Ja. Und du sprichst da was ganz Wesentliches an, weil das ist ja etwas, was ich ständig sage, also wo wir sagen, diese Schönheitsideale, dieser ständige Vergleich mit anderen, das auf Instagram und Co. ständig sehen, wer schlank und dünn und sportlich ist, aber auch im medizinischen Bereich dieses Diät als Medizin quasi, sagen wir so oft, das fördert ein gestörtes Essverhalten. Und das sehen wir einfach jetzt an unserer Stichprobe, dass einfach die Leute, die sich mit ihrem Körper beschäftigen, da unzufrieden sind mit dem Körper, Kalorien zählen, Figursorgen haben, ein schlechtes Gewissen nach dem Essen, dass die ein Essverhalten haben, das wirklich, wirklich ungesund ist und ein hoher Risikofaktor für eine Essstörung später. Und eine Essstörung bekommt man nicht von heute auf morgen, sondern eine Essstörung bekommt man, also im Verlauf, weil man ja vorher schon ein gestörtes Essverhalten hatte. das dann zu einer Essstörung werden kann. Und deshalb ist es so verdammt wichtig, eben schon, auch wenn man keine Essstörung hat, einfach schnell zu schauen, wieder zu einem gesunden Essverhalten zurückzukommen. Und weil du das gerade vorher erwähnt hast, Juliette, wir sehen, dass 50 von 100 Personen ein gestörtes Essverhalten haben. Das ist die Hälfte. Dagegen haben 6 von 100 Personen eine wirkliche Essstörung. 50 Personen von 100. Also, und da sieht man erst, wie wichtig das ist, ja, dass man nicht Diäten verherrlicht und Kalorien zählen und den ganzen Blödsinn, sondern dass das Wichtigste eine gesunde Beziehung ist. Ja,
ja, absolut.
Und wir sehen, dass es durch das Achtsam-Essen-Programm einfach genau dazu kommt, dass man sich distanziert vom gestörten Essverhalten, von der Diätmentalität und eine gesunde, normale Beziehung zu Essen entwickelt, wo man sich nicht ständig Gedanken macht um Essen, sondern das ist, wenn man gerade hungrig hat oder weil es einem schmeckt, man das Essen genießt und kein schlechtes Gewissen danach hat oder keine Ängste, dass wenn man jetzt dieses Stück, keine Ahnung, Kartoffel oder Kuchen isst, dann nachher 3 Kilo mehr hat. Also das ist alles weg. Mhm. Und das ist richtig, richtig schön.
Ja. Absolut. Und eben, wie du schon sagst, einfach eine Riesensache, weil oft Leute merken gar nicht, dass ja bestimmte Verhaltensweisen, weil sie eben so verherrlicht werden, dass Diät halten, sich zügeln und so weiter, so umgangssprachlich und in unserer Gesellschaft wird das halt noch so verherrlicht, dass gesagt wird, oh toll, dass du das schaffst und so weiter. Und wenn man sich dann wirklich mal in die Literatur einliest, wird eigentlich konsistent einfach nur berichtet, hey, Sie müssen da aufpassen, weil es ist eben ein Risikofaktor für eine Essstörung und viele weitere Erkrankungen, die damit ja auch zusammenhängen. Das darf man auch nicht vergessen. Hohe Mortalitätsraten, mangelnde Versorgung des Körpers mit Nährstoffen und so weiter. Mhm. Also wirklich, wirklich wichtig, dass da mehr aufgeklärt wird. Und ja, mega cool, dass es halt eben durch das Achtsam-Essen-Programm so effektiv reduziert wird.
Ja, mega happy. Also von einem gestörten Essverhalten hin zu einem gesunden Essverhalten, was die Diätmentalität hier betrifft. Das ist das eine, aber das war nicht das Einzige, was wir erhoben haben. Wir haben uns auch mit, ich sage jetzt mal, emotionalen Essen beschäftigt. Das heißt, Essen aus emotionalen Gründen. Und ich meine jetzt nicht ein Eis im Sommer, weil es so nett ist, sondern wirklich Juliette, du hast ein paar Items wahrscheinlich parat, wie wir das abgefragt haben. Also aus diversen emotionalen Gründen, auch das haben wir abgefragt.
Genau.
Und da mal geschaut, wie ist das in unserer Stichprobe und was verändert sich durch das Achtsam-Essen-Programm. Aber Juliette, du kannst mehr dazu sagen, wie wir emotionales Essen erhoben haben.
Ja, also ich glaube, was du auch gerade schon angesprochen hast, ist dieses emotionale Essen, dass das erstmal so an sich nicht so problematisch ist, wenn es mit Emotionen verknüpft ist, das ist ganz normal. Aber was eben wirklich nicht gesund ist, ist, wenn Emotionsregulation damit betrieben wird und das eben so die einzige Strategie ist, wie man mit Emotionen umgehen kann. Das ist wiederum ein Risikofaktor für die Entwicklung von Binge-Eating, also wirklich der Essstörung dann an sich. Und auch so ein aufrechterhaltender Faktor. Wenn man das einmal hat, dann ist das ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Also da ist es wirklich ganz wichtig, dass man da rauskommt. Und den Fragebogen beziehungsweise die Skala, die wir da verwendet haben, hat so Dinge abgefragt wie ich esse, wenn ich emotional bewegt bin, zum Beispiel ängstlich, deprimiert, traurig, auch wenn ich körperlich nicht hungrig bin. Ich benutze Essen, um meine Emotionen abzumildern oder ich esse, wenn ich einsam bin, auch wenn ich körperlich nicht hungrig bin. Das heißt, es geht hier vor allem darum, dass man die Essensaufnahme durch Emotionen steuern lässt und nicht eben auf seine körperlichen Empfindungen wie Hunger und Sättigung achtet. Ja, und da haben wir, wie auch vorhin bei dem gestörten Essverhalten eben gefunden, dass wir weniger Nahrungsaufnahme aus emotionalen Gründen, das heißt weniger emotionales Essen haben und unsere TeilnehmerInnen sich wieder mehr auf ihre physischen Signale bezüglich der Nahrungsaufnahme verlassen können. Das heißt, schauen können, wann habe ich wirklich Hunger und wann sind es vielleicht andere Gründe, die mich jetzt vielleicht dazu verleiten würden zu essen.
Und auch hier ist es nicht nur, es verbessert sich, sondern auch hier haben wir eine deutliche Reduzierung. Und ich sage jetzt nochmal das Wort hochsignifikant, Das heißt, es hat sich nicht nur bei einer Person verbessert, sondern bei der Gruppe an sich. Ja. Also es ist eine bedeutsame Reduzierung und das ist wirklich schön. Das heißt, die Menschen, die in der Studie mitgemacht haben, ja, haben aufgehört quasi zu essen, sage ich jetzt mal, wenn sie traurig, einsam, frustriert und so weiter sind. Also auch hier hilft die Achtsam-Essen-Akademie und ihre Inhalte.
Ja, vielleicht kann ich jetzt einmal noch überleiten, da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Und zwar haben wir uns nicht nur so angeschaut, also wir haben uns noch weitere Sachverhalte angeschaut. Jetzt die vorherigen waren ja eher so Risikofaktoren für Essstörungen, Sachen, die Leidensdruck verursachen. Aber wir wollten auch mehr in die positive Richtung mal schauen und schauen, was können wir präventiv irgendwie machen, damit es den Leuten besser geht. Und zwei dieser Sachen sind einmal Körperrespekt beziehungsweise Körperwertschätzung, das geht so ein bisschen entgegen dieses negativen Körperbilds, was sich eben negativ aufs Essverhalten auswirkt, und Selbstmitgefühl, was eben auch ein wichtiger Faktor ist bezüglich des Essverhaltens. Ich weiß nicht, ob du mal eben den Zusammenhang ein bisschen erläutern möchtest.
Ja, vielleicht ganz kurz. Also Körperwertschätzung oder Körperrespekt, da geht es um die Beziehung zu unserem Körper und unser, wie wir den Körper sehen. Also ob ich jetzt in der Früh vor dem Spiegel stehe und mir sage, boah, das ist hässlich und das ist hässlich und das ist zu dieses und das ist zu jenes und das passt nicht, das ist nicht richtig, macht einen deutlichen Unterschied zu der Situation, wenn ich vor dem Spiegel sehe und sage, ja, das bin ich. Ja, ich gefalle mir vielleicht nicht immer und jeden Tag, und aber das ist mein Körper und ich respektiere ihn, ich kümmere mich um ihn, quasi ich achte auf meinen Körper, sage ich mal. Also wie ich meinen Körper sehe, hat einen ganz, ganz starken Effekt darauf, wie ich mich um den Körper kümmere und wie ich mich um mich selbst kümmere. Und je geringer dieser Körperrespekt oder Körperwertschätzung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Essstörung zu erkranken oder ein gestörtes Essverhalten zu entwickeln. Und das ist natürlich ganz logisch, wenn ich jeden Tag in den Spiegel schaue und mich unwohl fühle und meinen Körper furchtbar finde im Vergleich zu anderen Körpern, dann werde ich auch eher Verhaltensweisen mir zulegen, wie Kalorien zählen oder so Geschichten, damit sich der Körper verändert und damit er besser wird. Das heißt, ein gesundes Essverhalten geht mit Körperrespekt und Körperwertschätzung einher. Also das ist mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist auch Thema in der Achtsam-Essen-Akademie, wo es darum geht, die Beziehung zu seinem Körper mal anzuschauen und sich die Frage zu stellen, wann hat denn diese negative Beziehung begonnen? Was denke ich denn über meinen Körper? Was hat das für Folgen? Also so, dass man vielleicht nicht mehr hinausgeht, sich isoliert, nicht mehr ins Schwimmbad geht, nicht mehr, ja, sich einfach nicht zeigt, wenn man sich schämt. Und das wollen wir natürlich auch verändern, indem die Beziehung neutraler oder wertschätzender oder positiver wird zum eigenen Körper, die Einstellung zum Körper.
Genau, ja.
Und das, was damit einhergeht, ist das Selbstmitgefühl. Das heißt, zu sich selber freundlich zu sein, verständnisvoll zu sein, anstatt sich ständig selbst zu verurteilen, negative Gedanken ständig über sich zu haben. Das heißt konkret, wenn ich einen Fehler mache, zum Beispiel im beruflichen Kontext, dass ich mich nicht dafür fertig mache und mich beschimpfe, sondern dass ich anders damit umgehen kann und so mit mir selbst reden kann, auch wie eine Freundin das tut. Dass ich sage, ja, das war jetzt blöd, aber das ist halt passiert. Oder dass ich mich nicht dafür verurteile, wenn ich gekränkt bin und mir denke, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, sondern dass ich sagen kann, ja, ich bin gekränkt aus diesem und jenem Grund und das ist jetzt okay so. Oder ich kümmere mich jetzt auch darum, dass es mir besser geht, tu was, was mir gut tut. Das ist Selbstmitgefühl. Und je besser das Selbstmitgefühl, desto gesünder ist natürlich auch das Essverhalten. Beziehungsweise ist Selbstmitgefühl einfach ein ganz wesentlicher Faktor auf dem Weg zu einem gesunden Essverhalten. Und deshalb haben wir diese Körperwertschätzung und das Selbstmitgefühl, also wie ich zu mir selbst bin, untersucht.
Genau.
Aber wie?
Da kamen natürlich wieder standardisierte Fragebögen zum Einsatz. Genau, ich fand gerade noch wichtig, dass du gesagt hast, dass es halt ja einfach ein wichtiger Aspekt ist, auch wenn wir gerade wieder, wo wir über das emotionale Essverhalten gesprochen haben. Wenn ich mich selbst verurteile, entstehen ganz viele negative Gefühle und die müssen halt irgendwie auch wieder bewältigt werden. Wenn wir es schaffen, halt ja einfach wieder besser mit uns selbst umzugehen, können wir erstmal eine ganze Reihe an schlechten Gefühlen auch irgendwie, ja, erstmal gar nicht entstehen lassen. Und das ist eben auch super wichtig. Genau, wir haben sowohl Körperrespekt als auch Selbstmitgefühl untersucht. Und da ist eben dann, wenn wir das steigern, wäre das eine gute Sache. Und genau das haben wir halt auch gefunden, dass ja mehr Körperrespekt entsteht und auch mehr Selbstmitgefühl gezeigt wird. Und genau, das sind eben so zwei wichtige Faktoren, die quasi schützend sind, die sich positiv ja auf das Essverhalten auswirken und ja damit eben die anderen Faktoren eben auch wieder weniger begünstigen.
Ja, das heißt, du hast es gerade schon gesagt, das heißt, auch hier haben wir deutliche und sehr starke Effekte, signifikante Effekte bei der Entwicklung von Körperwertschätzung und Selbstmitgefühl durch die Inhalte in der Achtsam Essen Akademie.
Genau.
Yay! Und eins haben wir noch, nämlich wir haben auch geschaut, wie es ist mit Essverhaltensweisen, mit natürlichen Essverhaltensweisen, ganz konkret achtsames und intuitives, wenn man das jetzt so mit erfassen möchte, Essverhalten. Das heißt, wir haben uns auch angeschaut, wie es denn ausschaut mit dem bewussten Essen und wie es ausschaut auch mit der Wahrnehmung von Körpersignalen wie Hunger, aber auch Sättigung, Juliette.
Genau. Und ja, da sind, also das haben wir eigentlich primär dafür eingesetzt, um erstmal zu schauen, klar, das ist ein Programm für achtsames und intuitives Essverhalten, aber wird das Essverhalten auch tatsächlich achtsamer? Das heißt, diese Effekte, die wir, also diese positiven hochsignifikanten Effekte, die wir beobachten im Essverhalten, ist das quasi auch damit verbunden, dass die Leute tatsächlich achtsamer essen, mehr ja sich bewusst werden, warum esse ich, was sind meine Essmotive, kann ich ja quasi Verlockungen von außen widerstehen. Also das ist so ein bisschen, da steht eine Tüte oder Schüssel Chips. Esse ich jetzt einfach, weil die da ist oder esse ich, weil ich Hunger habe? Also wieder die Hunger- und Sättigungswahrnehmung zu stärken. Und da haben wir eben auch hochsignifikante Effekte gefunden mit hohen Effektstärken. So nennt man das halt, wenn die Effekte besonders groß und deutlich sind, gefunden, was natürlich echt schön ist, weil damit zeigen wir, dass genau das, was wir mit dem Programm machen wollen, eben das achtsame Essverhalten schulen, auch der Fall ist. Das heißt, wir reden nicht hier so um den heißen Brei herum, sondern die Methoden funktionieren wirklich in der Weise, die sie funktionieren sollen.
Sehr schön. Juliette, ich gehe nochmal kurz zurück, bevor ich das nochmal sage, was du gerade auch schon gesagt hast. Mhm. Hast du so ein paar Beispiel-Items von diesem Fragebogen, damit man sich vorstellen kann, was da abgefragt wurde?
Zum Beispiel ist das ein Item war, wenn ich etwas Leckeres sehe oder rieche, muss ich es essen. Das heißt so, man hat gar nicht so richtig die Wahl oder man fühlt sich, als hätte man nicht die Wahl. Während ich esse, muss ich irgendwas nebenbei machen, zum Beispiel Fernsehen, lesen oder arbeiten. Das heißt, man fokussiert sich gar nicht so richtig aufs Essen. Ich kritisiere mich für die Art und Weise, wie ich esse. Genau, und dann positiv formulierte Items wären dann sowas, ich achte darauf, wenn mein Körper mir zeigt, dass ich satt bin. Oder ich kann unterscheiden, ob mein Körper Nahrung braucht oder ob ich gerade etwas anderes brauche. Das wären so Beispiel-Items.
Sehr gut, dankeschön. Ja, das heißt, wenn man das nochmal zusammenfasst, wir haben erhoben diverse Aspekte von einem ungesunden oder gestörten Essverhalten, vom emotionalen Essverhalten, Körperrespekt, Körperwertschätzung, Selbstmitgefühl und achtsames Essverhalten. Und alle Bereiche, die wir jetzt genannt haben, die wir da erhoben haben, sind signifikant. Das heißt, in all diesen Bereichen hat sich das Verhalten von den Leuten, die teilgenommen haben an der Studie, bedeutsam geändert. Das heißt, das Achtsam-Essen-Programm bzw. die Inhalte der Achtsam-Essen-Akademie fördern ein achtsames und intuitives Essverhalten, verbessern die Beziehung zum Körper und steigern das Selbstmitgefühl. Wow, schwarz auf weiß haben wir es hier zusammengefasst in der Studie und die Ergebnisse sind wirklich, wirklich grandios. Aber lass uns noch mal kurz drüber reden, Juliette, warum diese Ergebnisse so aussagekräftig sind. Und damit meine ich jetzt, werfen wir kurz einen Blick auf das Studiendesign nochmal, weil das ist hier nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges. Richtig.
Ja, genau, super gerne. Ich finde, wenn man das nicht vorweg gemacht hat, müssen wir es jetzt am Ende zumindest machen, weil wir haben ja gerade schon gesagt, wie aussagekräftig Studien sind. Das variiert total und der Goldstandard in der Forschung, das sind kontrolliert randomisierte Studien. Das ist quasi das Höchste, besser geht's nicht.
Was heißt das?
Ja, erstmal komplizierter Begriff. Das bedeutet erstmal, dass wir zwei Gruppen haben. Eine Gruppe, die quasi das Programm durchläuft und eine Gruppe, die einfach erstmal nichts tut. Noch besser wäre es vielleicht noch eine Alternative, noch ein alternatives Programm zu durchlaufen, um die Effektivität zwischen den beiden dann zu vergleichen. Aber erstmal ist es einfach wichtig, dass wir eine Kontrollgruppe haben und eine Interventionsgruppe. Warum das wichtig ist, ist Folgendes. Das Essverhalten ist natürlich durch ganz viele Faktoren beeinflusst. Manchmal hat man zum Beispiel auch, dass es einem gerade schlecht geht. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir haben mal Rückenschmerzen und in 3 Monaten ist es dann auf einmal wieder besser. Das heißt nicht unbedingt, dass jetzt irgendwie ich eine super Medikament genommen habe und das hat geholfen, sondern manchmal werden Dinge auch einfach über die Zeit besser. Wenn wir jetzt nur eine Gruppe hätten, hätte es auch sein können, dass es manchen Leuten besser geht, weil die Jahreszeit irgendwie anders ist, weil es gerade, okay, es wurde Winter, dann wird es eigentlich eher schlimmer werden, Winterdepression und so weiter. Aber hätte das Programm jetzt im Frühjahr stattgefunden, würden die Leute mehr rausgehen, hätten mehr soziale Kontakte, ihnen würde es vielleicht allgemein besser gehen und so weiter. Wenn wir zwei Gruppen parallel beobachten, können wir das aber ausschließen, weil wir davon ausgehen, dass wenn die Leute zufällig auf die beiden Gruppen zugeteilt werden, das bedeutet die Randomisierung, das heißt, wir lassen das einfach durch ein System laufen und das System sagt, die Personen kommen dahin, die anderen kommen dahin. Dann können wir davon ausgehen, dass alle Personen ungefähr gleich von diesen Faktoren beeinflusst werden. So, das ist dann erstmal bereinigt und wir können wirklich sagen, wenn es eine Veränderung gibt, dann wird diese ganz, ganz höchstwahrscheinlich wirklich durch das Programm entstehen. Der andere
vielleicht
Punkt
war noch jetzt... Vielleicht nochmal kurz
Stopp. Ja.
Wenn ich dich kurz... Okay, natürlich. Das heißt, es haben sich Leute gemeldet, die bei der Studie mitmachen wollten und du hast nicht gesagt, ach, die kenne ich, die mache ich jetzt mal zur Studiengruppe, damit sie die Inhalte da kostenlos genießen kann, sondern du hattest ein System und das System hat per Zufallsprinzip die Leute auf eben die Studiengruppe zugeteilt, die eben die Inhalte bekommen hat 3 Monate lang und die Kontrollgruppe, die einfach nur die Fragebögen beantwortet haben zu 3 Zeitpunkten, aber niemals Inhalte von uns bekommen haben während der Studienzeit. Und genau. Dann können wir sagen, es waren die Inhalte, die zu Verbesserungen geführt haben und nicht, weil die Leute, weil es gerade Winter ist oder weil sie gerade ein Buch gelesen haben oder weil sich's per Zufall verbessert.
Genau, da sprichst du gerade auch nochmal was Wichtiges an, weil erstmal die zufällige Zuteilung ist natürlich auch dafür wichtig. Man könnte die Studie jetzt total verfälschen, indem wir sagen würden, hey, wir teilen einfach alle Leute, die ganz krasse Probleme haben, in unsere Interventionsstudie ein. Und dann ist es sowieso wahrscheinlich, dass es denen in ein paar Monaten etwas besser geht. Also oder dass der Unterschied zwischen diesen beiden Testzeitpunkten größer ist als in der anderen Gruppe. Also sowas schließt man damit in der Regel aus. Aber du hast ja auch gerade gesagt, 3 Testzeitpunkte, das war uns eben auch wichtig. Weil jede Gruppe ist für sich quasi nochmal die Kontrolle. Wir konnten schon am ersten Testzeitpunkt, das heißt bevor die Studie überhaupt losging, überprüfen, gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, den gab es nicht, und kann dann immer eben schauen, ob sich die Gruppen nicht nur, also ob sich unsere Programmgruppe nicht nur über die Zeit verbessert, das hat sie auch getan, aber die Frage ist da immer, verbessert sich diese Programmgruppe über die Zeit im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Mhm. Und da konnten wir halt immer sehen, der Kontrollgruppe ging es eigentlich immer gleichbleibend schlecht, sage ich jetzt mal, oder na, so naja. Und in der Programmgruppe, die Inhalte eben bekommen hat, der ging es eben vom ersten Testzeitpunkt über den zweiten zum dritten eben besser.
Danke, dass du das so schön erklärt hast. Ich hätte es nicht besser machen können. Genau. Und das Wichtige, das fand ich jetzt auch nochmal wichtig, was du gesagt hast, nämlich die Gruppen haben sich nicht unterschieden, weil wir wussten ja nicht, welche Person, es war ja alles anonymisiert, wir wussten ja quasi nicht, welche Leute mit welchem Essverhalten in der Studiengruppe sind. Mhm. Wir haben die Leute zum ersten Mal gesehen in der ersten Live-Einheit, aber davor wussten wir nicht, wer jetzt in der Studiengruppe ist, beziehungsweise welche Person, welche Antworten gegeben hat. Und so haben wir gesehen, dass die Studiengruppe dasselbe Essverhalten zeigt, quasi laut Fragebögen wie die Kontrollgruppe. Und das, das ist schon mal was Wertvolles. Also wenn die Studiengruppe von vornherein schon ein besseres Essverhalten oder ein gesünderes gehabt hätte, dann sind die Effekte dann natürlich auch schwierig zu sehen. Aber so hatten wir einen guten Vergleich. Genau. Das heißt, die Leute haben sich angemeldet für die Studie, wurden zugeteilt per Zufall auf die Kontrollgruppe und die Interventions- oder Programmgruppe. Du hast jetzt verschiedene Begriffe genannt. Mhm. Also die das Programm, die Inhalte absolviert haben. Und dann gab es zu Beginn, also bevor wir losgelegt haben, haben sie das erste Mal die Fragebögen beantwortet. Mittendrin haben sie die Fragebögen nochmal beantwortet. Und am Ende haben sie es nochmal beantwortet. Also zu 3 Testzeitpunkten haben die Lieben uns zahlreiche Fragebögen. Ich glaube, es waren über 5 Fragebögen, oder? Die sie da beantwortet haben.
Ja, genau. War schon eine ganze Menge an Fragen. Also ich bin echt dankbar, dass der Großteil da wirklich so fleißig dabei geblieben ist und wir damit auch am Ende, ich glaube, wir sind mit, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, etwas über 70 Leuten gestartet und am Ende waren es dann noch 62. Also die dann alles wirklich ausgefüllt haben und das Programm auch durchlaufen haben, beziehungsweise 30 Personen waren eben in der Gruppe, die das Programm durchlaufen hat und 32, glaube ich, in der Kontrollgruppe.
Also vielleicht kann man noch dazu sagen, dass die Studiengruppe 3 Monate Inhalte absolviert hat. Das heißt, wir haben ein Modul nach dem anderen durchgemacht in der Studiengruppe, angefangen eben bei Diätmentalität, emotionales Essen, Hunger spüren, Sättigung spüren, viele Inhalte quasi, die sie durchgemacht haben, alles Inhalte, die auch in der Achtsam Essen Akademie sind. Und zusätzlich gab es jede Woche Live-Einheiten, wo wir uns unterhalten haben, was sich gerade tut, was Erfolge sind, was Herausforderungen sind, was gerade schwierig läuft. Ja, zwischendrin wurde es auch sehr emotional zum Teil, weil ja, da geht's an die Substanz, gell? Man beschäftigt sich plötzlich sehr intensiv mit dem Essverhalten, mit den eigenen Emotionen. Ja, und so haben wir 3 Monate verbracht und es war eine sehr intensive Zeit.
Das stimmt, ja. Du hast gerade gesagt, es wurde zwischendrin auch emotional. Da fand ich jetzt, da ist mir gerade noch ein Gedanke gekommen. Und zwar haben wir zwischendrin ja auch geredet und manchmal hatten wir so das Gefühl, natürlich kommen Leute auch mit ihren Herausforderungen zu uns. Und was ich irgendwie wichtig finde, ist, dass man anerkennt, dass das einfach ein Teil des Prozesses ist, weil wir uns zwischendurch auch gesagt haben, so, okay, da ist jetzt ein Problem. Was ist denn, wenn die Ergebnisse jetzt doch nicht so ausfallen, wie wir dachten? Aber am Ende ist ja doch irgendwie herausgekommen, ja, okay, es kann auf dem Weg mal unangenehm werden, wenn man sich mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen muss, weil das natürlich auch viel aus der Vergangenheit ist und so weiter und man ja auch ein ganz neues Essverhalten erlernen muss und das geht halt nicht in 4 Wochen, sondern das braucht halt, also es ist gut, dass diese 12 Wochen, 3 Monate da waren und wir haben halt im letzten Endes gesehen, ja, auch obwohl da Herausforderungen vielleicht immer mal wieder waren, dass es trotzdem am Ende dazu führt, dass es einem besser geht. Also ich finde da, also falls sich gerade irgendjemand mit dem Thema beschäftigt oder an irgendwas arbeitet, es ist normal, dass es manchmal schwierig ist oder dass es sich für den Moment vielleicht auch mal unangenehmer anfühlt. Aber im Endeffekt ist eigentlich jede Arbeit, die man tut, um sich besser zu fühlen, wirklich lohnenswert.
Ja. Und auch wenn man zwischendrin, also ich habe das rückgemeldet bekommen, auch vom Studienteilnehmern, dass sie auch zwischendrin das Gefühl hatten, ja, dort und da tut sich etwas, aber der Fokus war dann oft auf dem, was nicht so funktioniert. Und nach 3 Monaten, wo sie den Fragebogen durchgemacht haben, haben sie dann gesagt, jetzt fällt mir eigentlich erst auf, was sich alles getan hat, weil ich so den Fokus hatte auf, was nicht so gut läuft. Und jetzt plötzlich bemerke ich lauter Verhaltensweisen, auch durch den Fragebogen natürlich, ja, was sich da alles verändert hat. Ja. Also, und das ist erst, das ist schon nach 3 Monaten. Ja, und dann heißt es halt auch dranbleiben und tun. Aber man sieht, wenn man da Zeit investiert, etwas tut, es verändert sich etwas. Und wir sind stolz darauf, bei Achtsam Essen, sage ich mal, so ein Programm zu haben, diese Inhalte zu haben, die auch wissenschaftlich, nachweislich und hochwirksam Menschen dabei begleiten kann, intuitiv und achtsam zu essen, Körperrespekt zu kultivieren und ein gestörtes Essverhalten zu reduzieren.
Absolut, ja. Ich kann mich deinen Worten nur anschließen.
Ich bin auch immer so glücklich wie am Anfang und bin stolz darauf. Und ja, an dieser Stelle gilt es nochmal zu sagen, ein herzliches wirklich Dankeschön an alle Teilnehmerinnen der Studie, also der Studiengruppe und der Kontrollgruppe dafür, dass sie mitgemacht haben, dass sie 3 Monate so ja, aktiv auch waren bei den Inhalten bearbeiten. Viele haben uns geschrieben, viele waren bei den Live-Einheiten. Und vielen, vielen Dank dafür und auch nochmal gerade an die Kontrollgruppe, weil die haben eben 3 Monate keine Inhalte bekommen. Und gerade da nochmal ein großes Dankeschön für die, ja, für die Geduld, fürs Beantworten auch der Fragebögen. Ja, absolut. Und ein ganz großes Dankeschön an dich, Juliette. Du bist ja jetzt schon länger Teil vom Achtsam-Essen-Team und bringst dich da ganz toll ein. Vor allem in der Achtsam-Essen-Akademie sieht man und liest man dich sehr, sehr oft. Und ich schätze unsere Zusammenarbeit sehr, das sage ich dir eh oft. Und freue mich da immer, ich sage es jetzt nochmal ganz offiziell, ein Dankeschön an dich und vor allem ein Dankeschön, dass du dich im Zuge deiner Masterarbeit wirklich länger als ein Jahr kann man sagen, ja, mit dem Thema beschäftigst und den ganzen wissenschaftlichen Part hier so toll abgedeckt hast.
Gerne.
Ja, danke dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich kann das Danke nur zurückgeben, weil ich fand es wirklich mega spannend, nochmal wirklich tiefer in die Wissenschaft zu gehen, als wir es sowieso schon tun. Ich habe es gerade schon vor dem Gespräch zu dir gesagt, ach, als ich mich so mit der Literatur beschäftigt habe, das ist alles, was die Cornelia mir eh immer erzählt hat. deswegen alles gut. Wir haben, glaube ich, schon vorher sehr wissenschaftlich gearbeitet, aber ich finde es unglaublich schön, dass wir jetzt durch diese Arbeit, also für mich, ich gehe jetzt noch bestärkter, glaube ich, mit diesem Thema durch die Welt, weil ich auch einfach weiß, das, was wir hier machen, das hat Hand und Fuß. Also wir helfen wirklich Menschen. Das ist, finde ich, so schön, wirklich schwarz auf weiß zu sehen und diesen, also auch einfach kommunizieren zu können. Ja.
Ja. Ja.
Also das deswegen ist auch ein Danke schön an dich für die Möglichkeit. Ja.
Ja. Gerne. Also ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Jetzt bin ich sprachlos.
Komplimente annehmen ist immer so. Oh.
Okay. Tief durchatmen. Naja, genau. Aber wenn du sagst, boah, das klingt toll und ich will das auch, ich will auch ein gesünderes Essverhalten, eine gesündere Beziehung mit meinem Körper, ich will diesen Essdrang oder diese Diätmentalität loswerden, ja, dann schau doch vorbei unter www.achtsamessenakademie.com. Dort findest du die Akademie und ja, dort kannst du Mitglied werden, entweder ein Monatsmitglied oder ein Jahresmitglied. Und sobald du das bist, hast du unbegrenzten Zugang zu den Inhalten. Alles ist sofort für dich ja anschaubar, absolvierbar. Und auch wir sind dort für dich da, nämlich in der Akademie und in der Community. Da gibt's ganz, ganz viele tolle Menschen, tolle Frauen und Männer haben wir auch dabei, die sich da tagtäglich austauschen, sich gegenseitig supporten. Also die Community dahinter ist wirklich ein sehr wertvoller Part. Also schau vorbei, wenn du sagst, ja, das interessiert mich und wir freuen uns, dich dort zu sehen. Vielen Dank, Juliette, für das schöne Gespräch heute.
Danke dir.
Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia_fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.